SRF 2 Kultur.
Kontext zum Thema seelisches Leiden verstehen. Am Mikrofon Angelika Schett. Jedem von uns gerät manchmal die Welt aus den Fugen. Schlimme Verluste oder Krankheiten bewirken, dass einem der sprichwörtliche Boden unter den Füßen wegrutscht. Wohl dem, der dann eine Familie oder gute Freunde hat, die ihn verstehen. Auf dieses Verstandenwerden sind wir alle angewiesen. Das gilt in besonderem Maß für Menschen, die seelisch krank sind. So krank, dass sie zum Beispiel im Wahn nicht mehr an der Welt teilhaben können. Sie verlieren den Kontakt zu ihr. Eine Psychiatrie, die in ihrer Arbeit vom Verstehen des kranken Menschen ausgeht, war Thema an einer Tagung, die vor kurzem in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Basel-Land stattfand. Joachim Küchenhoff, ärztlicher Leiter der Klinik und Chefarzt für Psychiatrie und Psychotherapie, stellt dieses besondere Verstehen der betroffenen Menschen und ihres Leidens in den Mittelpunkt seiner Arbeit. Zur Klärung vorweg: Was bedeutet es, wenn hier von einer psychotischen Störung die Rede ist?
Sehr schwer zu sagen, weil der Begriff der psychotischen Störung unscharf ist. Wenn Sie eine Medikamentenintoxikation haben, kann es das geben, also Menschen, die eine Transplantation oder eine andere schwerwiegende medizinischen Eingriff haben und sehr viel Cortison nehmen, die können psychotisch werden aus vollständiger Gesundheit heraus, rein pharmakogen. Es gibt psychotische Krisen bei dem depressiven Erleben, es gibt die bei der Schizophrenie, es gibt die bei organischen Krankheiten. Das ist sehr schwer anzugeben, auch die Zahlen, weil man den Begriff dann genau definieren muss. Was man sehr genau weiß und was die Epidemiologie in der Psychiatrie sehr beschäftigt hat, dass die Häufigkeit von schizophrenen Erkrankungen, also psychotischen Störungen in dem Sinne einer schizophrenen Psychose, dass die etwa bei 1% vorkommen. Beschäftigt hat einen das, weil das offenbar landes- und erdteilunabhängig ist.
Gleitet nun ein Mensch wie bei der gerade erwähnten schizophrenen Psychose in den Wahn ab, dann ist der behandelnde Arzt und Psychotherapeut besonders gefordert. Entscheidend dabei ist, so Joachim Küchenhoff,
die Frage, wie bekomme ich zu einem Menschen Zugang, der vielleicht ganz andere Überlegungen, Gedanken hat. Also eine Kennzeichen von psychotischen Störungen kann der Wahn sein, der eine Bedeutung für sich setzt, die früher, 100 Jahre zurück, als Inbegriff der Uneinfühlbarkeit angesehen worden ist. Wahn ist verrückt. Davon geht man nicht mehr aus. Also die Frage, wie kann ich mich in eine solche Gedankenwelt auch hineinfühlen, vielleicht auch hineindenken, kann ich erkennen, was ist in dem Menschen vorgegangen, wo sich das Universum sozusagen gedreht hat und so eigenweltlich und von außen her verschoben geworden ist. Und wie kann ich dazu einen Zugang bekommen? Also Zugang zum anderen Menschen, das interessiert mich überhaupt. Und Zugang zu den Menschen, die wenig offensichtlich und wenig einfach erreichbar sind. Das war für mich die Provokation, die auch fachliche Provokation. Und das ist bei den psychotischen Störungen so.
Verstehen wollen, was sich der sogenannten Normalität entzieht, sich auf Gedankengänge einlassen, die massiv irritieren, das ist die Herausforderung. Ohne dieses Verstehen ist keine Beziehung möglich zwischen dem, der medizinisch-therapeutisch helfen möchte, und dem Patienten, der sich in seiner abgekapselten Welt befindet. Hinzu kommt, dass die betroffenen Menschen nicht in jedem Fall froh darüber sind, wenn sie von ihrem Wahn befreit werden. Denn so ganz umsonst sind sie nicht ins wahnhafte Erleben geglitten.
Da haben Sie auch recht, weil der Wahn ein Stück Kompensation ist. Also das normale Eingeordnetsein, Eingespieltsein, Bezogensein in die Umweltbedingungen reißt ab. Dann auch die eigenen Gedanken, die sich nicht mehr so gut konzentrieren und steuern lassen. Und das gibt natürlich eine enorme Verunsicherung. Und kein Mensch hält es lange in so einer in Frage gestellten oder auch zerbrechenden Welt aus. Und dann kommt der Wahn. Also Freud hat das sehr plastisch beschrieben, dass er gesagt hat, dem Weltuntergang des psychotischen Erlebens folgt der Weltenaufgang, sagt er, sehr lyrisch, Weltenaufgang des Wahns. Und da ist sehr viel dran, dass dann eine Welt zurechtgelegt wird, die für den Einzelnen auch so etwas wie eine Auslegung gibt. Wir brauchen das alle, wir brauchen alle eine Sinnauslegung unseres Lebens. Auch wieder eine Auslegung gibt, das Problem ist nur, sie ist ganz eigenweltlich. Sie wird nicht geteilt und damit erreicht der Wahnkranke seine Umwelt nicht mehr.
Bleiben wir bei dem Bild des Weltenaufgangs im Wahn, so ist der behandelnde Psychotherapeut einer, der diesem Weltenaufgang geradezu den Riegel vorschiebt, den betroffenen Menschen wieder zurückholt in die Welt, die er unerträglich findet und aus der er sich ja in den Wahn flüchtete. Joachim Küchenhoff weiß aus eigener Erfahrung.
Ja, es gibt Patienten, die auch ausgesprochen unglücklich darüber sind. Das ist so. Ich erinnere mich ganz am Anfang meiner psychiatrischen Karriere, einer der ersten ganz schwer psychotisch kranken Menschen, die ich kennengelernt habe. Eine Frau, die in einem, sieht man jetzt gar nicht mehr so oft, Katatonenzustand.
Erstarrt.
Ja, regungslos auf der Abteilung mit breit geöffneten Armen und Blick gen Himmel sozusagen stand. Und das ist lebensbedrohlich. Also sie war vollkommen angespannt und hat nichts mehr gegessen, nichts mehr getrunken. Und der Stoffwechsel ist dann maximal in Aufruhr. Und da musste man etwas tun, hat sie Medikamente bekommen. Und sie ist dann ein paar Tage später auf mich zugegangen und hat sich bitterlich beklagt. Sie habe den Himmel offen gesehen und ich habe sie auf die Erde, die alles andere als schön ist, zurückgeholt. Und wie ich mir das einbilden könnte, das stimmt schon. Und das heißt aber auch immer, oft haben wir tatsächlich nicht den Himmel, sondern die realen Sorgen und Nöte anzubieten. Das durchschnittliche Unglück sozusagen, das ist so. Aber es ist dann auch eins, wo man wieder in Austausch treten kann mit anderen. Das heißt, auch therapeutisch muss ich mir überlegen, was verliert jemand, der diesen Schutz in dem Weltenaufgang, haben wir gesagt, sucht? Und was kann er im Ausgleich dazu gewinnen?
Es geht ja darum, den Menschen wieder in die Welt zurückzuholen, damit er sie mit seinen Mitmenschen teilen kann. Im Wahn ist das unmöglich. Wie holt man nun einen Menschen wieder zurück?
Also ganz konkret im Therapiegespräch auch, dass er mit jemandem etwas teilen kann, was vielleicht als Sorge den Auslöser gegeben hat. Oder dass er weiß, er ist jetzt mit diesem Kontaktangebot tatsächlich nicht mehr so allein, wenn er das tolerieren kann.
Das heißt, der Therapeut muss sich seinerseits in die Wahnwelt einlassen, um überhaupt in den Kontakt zum Patienten zu kommen. Psychotische Ängste etwa können ein Maß annehmen, das nicht ohne weiteres nachvollziehbar ist. Wenn betroffene Menschen erzählen, dann klingt das zum Beispiel so.
Ich habe Angst, dass mein Körper zerfließt und ich mich selbst verliere. Es ist mir, als würde mein Gehirn entzweigerissen und dazwischen wächst ein schwarzer Atompilz aus meinem Kopf heraus. Ich fühle mich ständig verfolgt. In jedem roten Auto lauert eine Gefahr. Ich wage mich nicht mehr in meine Wohnung. Alles ist voller Abhörwanzen. Ich werde ständig beobachtet, im WC, in der Küche oder im Bett. Meine Gedanken werden von Nachbarn gelesen und übers Radio verbreitet. Jetzt wissen alle, was ich denke.
Wie sich der behandelnde Therapeut auf diese Ängste einlassen kann, dazu Joachim Küchenhoff.
Das braucht diese Bereitschaft. Mein Vorvorgänger an der Uni Basel, Gaetano Benedetti, der sich sehr viel mit der Psychotherapie, der Psychosen beschäftigt hat, hat einen wunderbaren Begriff dafür gefunden. Der spricht vom Übergangssubjekt, das der Therapeut sein muss. Und das heißt ganz konkret, diesen Übergang, also diese, wie soll man sagen, nicht Auflösung, aber durchaus mal durchlässig werden lassen, der Grenze zwischen mir und dem anderen, das muss der Therapeut auch bereit sein, mitzumachen, also sich ein Stück in die Welt des anderen zu begeben, die dann vielleicht auch die eigene normale Welt ein Stück in Frage stellt. Aber natürlich trotzdem mit dem Rahmen und mit dem Überblick über diese Schritte. Man muss bereit sein, ein Stück da auch mitzugehen, um dann wieder natürlich rauszufinden und miteinander zu sehen, wie kann man eine andere Lösung wählen als diesen Rückzug, der ja auch natürlich in der sozialen Konsequenz fürchterlich ist.
Der Wahn kann eben eine Zuflucht sein, die man ungern aufgibt. Häufig jedoch ist er etwas extrem Bedrohliches, wie die zitierten Beispiele erzählt haben, für die betroffenen Menschen.
Ja, absolut. Also es wäre jetzt ein ganz verzerrtes Bild, wenn wir darüber nicht sprechen würden, dass diese gefährdete Seite, die Seite, wo dann auch die soziale Existenz scheitern kann, wo berufliche Ziele nicht mehr erreicht werden können, wo familiäre Strukturen auch belastet sind, das ist die Wirklichkeit vieler Patienten, die zu uns hier in die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie kommen. Und wir arbeiten daran. Das, was wir besprochen haben vorher, ist die Haltung des Therapeuten, der sich nicht an der Ausgrenzung dieser Wahnwelten, sage ich mal, beteiligt, sondern einen Zugang versucht, aber natürlich trotzdem sieht, Der Wahn ist der Wahn und bleibt es und ist ein Rückzug, der aufgefangen werden muss, damit der Beruf funktioniert, damit die Lebensvollzüge, die es nun einfach mal gibt, wieder möglich sind. Also natürlich geht es darum, nicht Einfühlung als la pour l'art, sondern um etwas zu bewirken und letztendlich eben auch über ein Beziehungsangebot jemanden auch in eine geteilte Lebenswelt zurückzuholen.
Dabei sind Medikamente eine Unterstützung. Medikamente, die über ihren unmittelbaren Wirkungsrahmen hinaus eine nicht zu unterschätzende Rolle in der medizinisch-therapeutischen Beziehung zum Patienten haben. Joachim Küchenhoff.
Also ich habe mich in den letzten Jahren an mehreren Stellen mit der Frage der Psychodynamik der Psychopharmakologie beschäftigt. Oder der Beziehungsdynamik, könnte man auch sagen, der Medikamentengabe. Das wäre vielleicht die Verdeutung des Ganzen. Es ist auch ein Unterschied, ob ich und mit welcher Intention ich ein Psychopharmakon gebe, was ich dem Patienten mitteile, was mein Krankheitskonzept als Arzt ist. Ob ich jetzt sage, jetzt lassen Sie Ihre Flausen. Am Anfang meiner Psychiatriezeit hat das mein damaliger Vorgesetzter so den Patienten gesagt, jetzt lassen Sie Ihre Flausen. Sie haben eine Depression, die kommt und geht. Nehmen Sie Medikamente und wenn Sie nachdenken, ist das schädlich? Oder ob ich sage, wir überlegen miteinander, was hat das denn jetzt zum Kippen gebracht? Was ist denn der Auslöser gewesen? Jetzt aber gleichzeitig ist es wichtig, dass wir auf da die auf einer neurobiologischen Ebene ihnen die Unterstützung geben, die das braucht, um dann auch wieder besser, freier über sich nachdenken zu können. Also kein Widerspruch, sondern Ergänzung.
Die Medikamente knallt man also nicht einfach so hin, sondern sie sind eingebaut in das Beziehungsgeschehen zwischen dem Psychiater und dem Patienten. Die Medikamente helfen, den wahnhaften Menschen zurückzuholen in eine Lebenswelt, die er dann wieder mit anderen Menschen teilen kann. Das ist auch das Ende einer Isolation. Nun ist das Hinweggleiten in den Wahn ja etwas, das der Therapeut auch merken muss, sofern der Patient sich bei ihm Hilfe sucht. Denn nicht immer ist dem Betroffenen klar, was da mit ihm passiert. Im Buch »Zwiespalt der Seele« berichtet Manfred Kruse über die Anfänge und den Verlauf seiner Erkrankung. Und zwar so.
Die ersten Vorboten der Psychose traten bei mir etwa 1979 auf. Im Büro, wo ich als Elektroingenieur tätig war, hatte ich manchmal das Gefühl, dass über mich getuschelt wurde. Diese Symptome habe ich auch heute noch ab und zu. Dabei werden von mir leise, undeutlich mitgehörte Gespräche inhaltlich so wahrgenommen, dass ich diese negativ auf mich beziehe. Dieses erste Anzeichen war stundenlang vorhanden, um dann wieder wochenlang vollständig zu verschwinden. Dabei fühlte ich mich hilflos, verängstigt und mit dieser Situation vollständig überfordert. Ich habe niemandem davon erzählt, aus großer Unsicherheit.
Der Mann fühlte sich 2 Jahre später von einer Videokamera im Nachbarhaus observiert. Eine intensive Fantasie, die stundenlang anhielt. Sie trat sporadisch auf und verschwand dann ganz. Bei einem einwöchigen Managementseminar 1983 erlebte er sich so.
Ich fühlte mich dort verfolgt bzw. beobachtet und glaubte, eine Intrige wird gegen mich geführt und in meine Personalakte wird eingetragen, dass ich ein Versager bin. Aus Unwissenheit schob ich diese Fantasie auf eine fieberhafte Grippe, die ich glaubte zu haben oder auch tatsächlich hatte. Aus heutiger Sicht würde ich diese Einbildung als Wahn bezeichnen, der schon eine sehr detaillierte Struktur aufwies und fast die ganze Seminarwoche dauerte. Ich war schließlich auch davon überzeugt, dass der Lehrgang von der Firmenleitung gezielt so abgehalten wurde, um mich als total unfähig zu entlarven. Am Seminarende war ich auch selbst zu dem Ergebnis gekommen und wollte dem Direktor mitteilen, dass ich auf meine bevorstehende Beförderung verzichte. Ich habe dann aber davon abgesehen. Wieder zu Hause angekommen, habe ich mich erstmals einem niedergelassenen Nervenarzt anvertraut, der mir zur Entspannung mehrere Behandlungen Biofeedback verordnete. Ich glaube, ich habe aus Angst dem Arzt die firmeninternen Details dabei nicht erzählt. Ich empfand eine große Scham, den Nervenarzt aufzusuchen und befürchtete, von Mitpatienten erkannt zu werden.
1984 hatte der betroffene Mann wegen eines Großauftrages ein riesiges Arbeitspensum zu bewältigen. Er funktionierte dabei nur noch wie eine Maschine und merkte, zu welch ungeahnter Präzision und Perfektion er überhaupt fähig war. Erst wickelte er den Großauftrag ab, bevor es zu einem seelischen Zusammenbruch kam.
Ein paar Monate vor Ausbruch der Psychose habe ich im Büro keine Mittagspause mehr eingelegt und bin nicht mehr in das Casino zum Essen gegangen. Ich verspürte Angst, dorthin zu gehen, wegen der vielen Menschen dort. Stattdessen habe ich wie ein Besessener in der Mittagspause durchgearbeitet. Außerdem verfiel ich auf die fixe Idee, einen Kollegen von mir in den Wahnsinn treiben zu wollen, da er, wie ich mir einbildete, gegen mich eine Intrige führte. Bei diesem Vorhaben fühlte ich mich teilweise euphorisch und kam mir vor wie der Fiesling J.R. Ewing in der damaligen Fernsehserie Dallas. Ich habe genau beobachtet, wie er von Tag zu Tag geistig-seelisch abbaute, ohne zu bemerken, dass ich es war, der allmählich wahnsinnig wurde. Einige Tage vorher glaubte ich, alle meine engsten Kollegen haben sich gegen mich verschworen. Ich war schließlich ganz allein. Dann wurde ich endgültig wahnsinnig und habe nicht einmal dabei geweint. Eine qualvolle Leidenszeit begann.
Was der Elektroingenieur erzählt, gibt Einblick in die grenzenlose Isolation, die er durchmachen musste, bis er endgültig zusammenbrach. Man sieht, die psychotische Erkrankung kündigt sich an, die ist nicht einfach so da.
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, das heißt für die Arbeit vielerlei. Psychotisch sein ist nicht einfach ein Seinszustand. Also jetzt haben wir über den Wahn gesprochen, den systematisierten Wahn, als eine Endstrecke von, wie das Erleben sich wieder sortiert. Das ist dann in der Regel permanent, sonst fluktuiert das ja sehr. Wenn jemand akut psychotisch ist, und das kann ja aus ganz unterschiedlichen Gründen sein, dann ist das ja angeregt auch durch äußere Bedingungen, durch innere Beunruhigung. Er ist nicht einfach die ganze Zeit und immerfort, in Anführungszeichen gesprochen, verrückt, sondern er ist ganz arg gefährdet in seinem inneren Zusammenhalt und ist dann auch auf eine Absicherung angewiesen. Zurück zur Frage, dann ist es wichtig zu sehen, was brauchst du jetzt in dem Moment? Wo sind denn die unterstützenden Maßnahmen hier und jetzt? Nicht im Großen und im übergeordneten Sinn, sondern was kannst du jetzt für dich brauchen? Und dann identifiziert man schon ein kleines Stück die Momente, die auslösen, dass es jemandem schlechter geht und dass das psychotische Erleben vielleicht größer wird. Und dann hat man schon sehr viel getan, um Bedingungsfaktoren der unmittelbaren Zustandsverschlechterung miteinander zu identifizieren. Und deshalb ist das einfach sehr, sehr wichtig, das Umfeld, die Situation des entgleisenden Erlebens miteinander zu klären.
Diese Klärung zusammen mit dem Patienten, was so belastend ist, welche Lebensumstände ihn besonders gefährden, ist das eine. Der Betroffene muss auch mit der Diagnose zurechtkommen, wenn er sie das erste Mal gestellt bekommt. Im erwähnten Buch erzählt Helene Beitler, wie sie das erlebte.
Zunächst ist die Diagnose für den Betroffenen eine große Kränkung. Besagt sie doch für ihn, dass seine Person, anders als etwa bei einem gebrochenen Arm, wo es lediglich um einen Körperteil geht, dass seine Person nicht in Ordnung ist. Die Erklärung, dass es sich um eine Gehirnkrankheit handelt und das Gehirn eben auch ein Organ ist, das erkranken kann, erscheint den wenigsten Betroffenen plausibel. Sie haben erlebt, dass in der Lebensgeschichte aus einem Zusammenspiel von Verletzlichkeit und Traumata auch eine Abfolge von Mini-Traumata, ein Punkt erreicht wurde, wo der Topf sozusagen voll war und zerbrach.
Für Helene Beitler ist es eminent wichtig zu betonen, dass die Behandlung nur erfolgreich sein könne, wenn die Sicht des Betroffenen ernst genommen werde. Bei diesem Ernstnehmen geht es auch um die Frage nach dem Sinn, denn diese Erkrankung beinhaltet den Sinn, den sie für den einzelnen Menschen hat. Joachim Küchenhoff macht bei dieser Frage auf Folgendes aufmerksam.
Wenn wir nach dem Sinn fragen, dann fragen wir natürlich genauso ernsthaft nach den Grenzen des Sinns. Also es geht ja nicht darum, jetzt alles über einen Sinnleisten zu schlagen. Also das wäre fatal, sondern auch zu sehen, wo gibt es eine Bedeutung, die ich mit dem Patienten rausfinde. Ich stülpe dem Patienten ja nicht etwas über. Also das eine sind die Gedanken, die ich mir mache, aber der Patient hat nicht viel davon, wenn ich sie nicht mit ihm teile. Und sehr anrührend sind ja Erfahrungen, wenn man es zurückgibt, auch die eigenen Vorstellungen, die man sich macht zum inneren Zustand des Patienten, wie das dann vielleicht sich auch etwas beruhigt oder auch wieder ordnet oder irgendwie eine andere Möglichkeit für den Patienten weiterzudenken und weiterzuleben, sich bilden. Das ist sehr befriedigend, das ist das Schöne dran.
SF2 Kultur mit Kontext zum Thema seelisches Leiden verstehen. Joachim Küchenhoff zeigte, was das bedeutet für die Beziehung zum Menschen, der beispielsweise an einer psychotischen Störung leidet. Wie schon anfangs gesagt, ist das Leiden am Leben und an der Welt nicht ausschließlich etwas, das bei seelisch kranken Menschen ins Gewicht fällt. Wir streben alle nach Glück und sind dabei immer wieder von dem Scheitern daran und von Niederlagen herausgefordert. Wir kämpfen um das Verstehen in der Welt, die uns umgibt. bei diesem Versuch, so der emeritierte Philosophieprofessor Emil Angern, an der Veranstaltung, auch bei diesem Versuch stoßen wir immer wieder an unsere Grenzen. Oft verstehen wir eben nicht. Was wollen wir denn alles verstehen, fragte ich nach.
Verstehen alles. Wir wollen erfassen, was andere meinen, wenn sie mit uns sprechen. Wir wollen die Texte verstehen, die wir lesen, die Fernsehsendungen, aber dann im umfassenderen Sinn. Wir wollen verstehen, was um uns herum passiert, unsere Welt verstehen und zuletzt, glaube ich, unser Leben verstehen.
Emil Angern meint, dass sich jeder Mensch darüber klar werden möchte, was er eigentlich will, wonach er strebt, was ihm wichtig ist und wozu er in seinem Leben stehen möchte. Mit Verstehen ist hier der Zugang zu uns selber, der Zugang zur Welt und den anderen Menschen angesprochen. Dieses Verstehen ist ein elementares Bedürfnis aller Menschen. Die Schwierigkeiten, auf die ein psychisch kranker Mensch dabei stößt, so der Philosoph, sind nicht gänzlich verschieden von den Problemen, die wir alle haben. Wenn wir uns nämlich fragen,
was wird hier eigentlich gespielt in der Welt? Was ist eigentlich wichtig für mich? Das sind existenzielle Fragen, die wir uns stellen und die sich für einen psychisch leidenden Menschen in einer zugespitzten Weise stellen und vielleicht zur völligen Selbstblockierung des vernünftigen Umgehens mit diesen Schwierigkeiten führen.
Dieses völlige Blockiertsein der seelisch kranken Menschen, von dem Emil Angern gerade sprach, kann bedeuten, dass nichts mehr selbstverständlich ist und man die Mitmenschen nicht mehr versteht. Die Folge ist Desorientiertheit, in der die Welt zerfällt. Ein Zustand, der Angst macht. Diese Angst, an der die kranke Seele dann leide, sei, so der Philosoph, eine, die in uns allen wirke.
Angst ist ja für die Existenzphilosophie des 19. und 20. Jahrhunderts einer der großen Zentralbegriffe. Insofern, als damit die Befindlichkeit benannt ist, in der der Mensch gewissermaßen mit sich selber im Nacktzustand konfrontiert wird.
In diesem Zusammenhang ist in der Philosophie die Unterscheidung zwischen Angst und Furcht sehr wichtig. Eine Unterscheidung, die wir auch im alltäglichen Leben gut kennen. Fürchten wir uns, so tun wir es vor ganz bestimmten Gelegenheiten oder Mächten, die wir erkennen und gegen die wir uns wappnen können. Dagegen wird die Angst als ein Gefühl begriffen, das sich eben nicht auf etwas Benennbares richtet. In der Angst ist der Mensch ausgesetzt und fällt buchstäblich ins Leere. In diesem Zustand bietet nichts mehr Halt. Wir fallen ins Bodenlose. Bereits älteste Kulturzeugnisse berichten über dieses Gefühl, sich am Abgrund aufzuhalten. Eine zutiefst menschliche Erfahrung, die aber niemand auf Dauer aushält. Diese Angst ist so unerträglich, dass wir nach einer Zuflucht suchen. Zuflucht in einer Normalität, die Sicherheit und einen lebbaren Alltag bietet. Eine Zuflucht, die seelisch kranken Menschen oft verwehrt ist. Sie bleiben in der Bodenlosigkeit und Angst gefangen. Und das heißt?
Wenn der seelisch Leidende dafür hellhörig ist, dafür, man könnte auch sagen, sensibel und vielleicht zu sensibel ist, ist er dieser Konfrontation mit diesen Problemen auch ausgeliefert. Also ein normaler Mensch, der hellhörig ist dafür, der versucht das auch und ist hoffentlich in der Lage, das ins richtige Lot zu bringen.
Das bedeutet, dass die Empfindsamkeit des seelisch kranken Menschen zu hoch ist, als dass ihm die Zuflucht in die notwendige Sicherheit des normalen Alltags möglich wäre. Wichtig dabei ist, dass das Grundproblem des Menschen, wir sprachen von der Angst, dass dieses Grundproblem vom kranken Menschen verschärft, empfunden und erlitten wird. Und damit hat er aber auch besondere Einsichten. Emil Angern mit Blick zurück in die Geschichte.
Das eine ist ein Gedanke, der seit den Tragikern in Griechenland oft formuliert worden ist durch 2000 Jahre Kulturgeschichte hindurch, dass der kranke Mensch selber auch Einsichten hat und etwas erkennt, etwas lernt, das demjenigen, der gegen Krankheit, gegen Verunsicherung immun ist, nicht zugänglich ist. Also im Leiden lernen ist ein Spruch aus der griechischen Tragödie, der in vielen Variationen durch die ganze Geschichte hindurchgeht. Leiden ist empfänglich und sogar ausdrucksfähig auch für Einsichten.
Wer gegen die Anfechtungen des Daseins immun ist, quält sich mit Sicherheit weniger, aber es bleiben ihm, so Emil Angern, auch tiefere Einsichten verwehrt. Die Philosophie hat noch ein anderes Interesse am seelisch kranken Menschen. Diesmal mit dem Blick von außen, stellt der Philosoph fest. Wir sprachen auch schon davon. Hier geht es um die Grundzüge des menschlichen Daseins, die im Leiden ganz besonders deutlich werden und Erkenntnisse vermitteln, die für uns alle wichtig sind. Emil Angern weist darauf hin, dass man, wenn man versteht, woran der Kranke gescheitert ist, erkennen kann, woraufhin er eigentlich hinaus wollte, wonach er, wenn auch vergeblich, strebte.
Wenn das feinfühlig nachgezeichnet wird, zeichnet sich das Bild dessen ab, worin ein gelingendes soziales Umgehen mit Mitmenschen, ein gelingendes sich Ausdrücken in der Sprache und so weiter bestehen könnte. Es ist diese Erkenntnis des Menschen ex negativo, die für die Philosophie immer auch wichtig war im Umgang mit Krankheit.
Das Verstehen des kranken Menschen vom Scheitern her zu begreifen, ist für die Philosophie, von der Angern hier spricht, ebenso wichtig wie für die Psychiatrie. Im ersten Teil der Sendung trat Joachim Küchenhoff, der ärztliche Leiter der Psychiatrie Basel-Land, dafür ein. Der Philosoph sagt dazu nun:
Den Ausdruck des Kranken als Ausdruck des Lebens, als Versuch der Bewältigung eines Problems oder als Misslingen der Bewältigung eines Problems zu verstehen.
So der emeritierte Philosophieprofessor Emil Angern im Kontext zum Thema Seelisches Leiden verstehen. Das war eine Sendung von Angelika Schett.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.